Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Nach langer Zeit gibt's mal wieder eine Ausgabe des Podcasts. Warum das so ist, warum die Pause so lange war und was dann noch kommt in naher Zukunft, da werde ich gleich was zu sagen. Aber das Hauptthema heute, das werden zwei Offersheets sein, denn in der NHL gab es etwas ganz Besonderes und da werde ich gleich drüber reden. Ja, das hier ist Ausgabe Nummer 438 und wer aufgepasst hat und wer eben die Folgen dann auch abonniert, dem ist aufgefallen, dass Ausgabe Nummer 437 schon Anfang Juli veröffentlicht wurde. Genauer gesagt am 5. Juli und seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich hatte da schon vorher auch angedeutet, dass ich bei der Euro unterwegs war als Volontär. Das hat mich viel, viel Zeit gekostet. Dazu war es eine lange Saison, es waren viele, viele Folgen. Und irgendwo war ich so ein bisschen ausgebrannt, was das Thema NHL betraf und dementsprechend brauchte ich tatsächlich mal eine Pause und auch ein bisschen Urlaub. Ja, es soll aber in den nächsten Wochen natürlich dann in Richtung neue Saison gehen. Das heißt, es wird wieder Vorschaufolgen geben, natürlich wie immer pro Team eine Folge dazu. Vielleicht auch das ein oder andere Special, das hatten wir ja in den letzten Jahren auch. Ja, und für die Vorschaufolgen und auch für die nächsten Folgen, da brauche ich eure Hilfe. Also in den nächsten Wochen möchte ich zum einen nochmal einen kleinen Rückblick machen auf die letzte Saison, auch um ein bisschen nochmal vielleicht daran zu erinnern, wie lief es eigentlich für die einzelnen Teams, was lief gut, was lief schlecht. Ich werde, so wie ich das im letzten Jahr auch gemacht habe, meine Prognosen so ein bisschen vergleichen mit dem realen Saisonverlauf. Dann wird es eine Folge geben zu den ganzen Änderungen im Front Office. Einige Teams haben den Trainer getauscht, einige Teams haben den General Manager getauscht, unter anderem auch eines der Teams, um das es hier heute geht. Auf den General Manager werde ich heute nicht eingehen, auch da wird es eine Folge geben. Und dann natürlich die Vorschaufolgen. Da warte ich auf eure Fragen, also allgemein natürlich, nur was ihr euch interessiert, über die NHL, über die General Manager, über die Trainer, vielleicht welcher Trainer passt wo, welcher GM, von wem erwarte ich was. Natürlich auch dann explizit und im Detail Fragen über die Teams, was interessiert euch bei eurem Lieblingsteam, was interessiert euch generell, was sind Dinge, die ich vielleicht behalten soll aus den letzten Jahren, was sind auch Dinge, die ihr neu dazu bekommen möchtet bei den Saisonvorschauen, hat euch was gefehlt, wäre da etwas, was ich vielleicht mit einbauen kann. Dann gibt es natürlich auch noch Vorschläge, ob ich vielleicht irgendwas an der Reihenfolge ändern soll. Auch da könnt ihr gerne mal Vorschläge einbringen. Wir hatten ja beim letzten Mal die Reihenfolge, dass ich gesagt habe, die Größe der Halle in der Division. Das heißt, wir haben immer mit der kleinsten Halle angefangen in den jeweiligen Divisions und sind dann bei der größten Halle geändert. Also es gibt verschiedene Varianten, wie ich die Vorschau machen kann, was Reihenfolge betrifft, was die Gestaltung der Folgen selber betrifft. Dementsprechend sehr, sehr gerne Vorschläge von euch, sehr, sehr gerne Fragen von euch, Anregungen dazu, zu dem Thema, zu den General Managern, wie gesagt. Und dann denke ich, habe ich da auch vielleicht ein bisschen Material und Futter, mit dem ich dann auch arbeiten kann. Und wie ich es immer sage, es ist für mich immer sehr schön, wenn ich von euch konkret entweder Themenwünsche habe oder auch Fragen habe, weil dann kann ich da auch noch im Detail drauf eingehen und weiß zumindest, dass einer von euch, der oder diejenige, die dann die Frage gestellt haben, in dem Fall dann hoffentlich auch die Informationen bekommen, die sie möchten. Das also als Bitte für euch, als kleine Aufgabe wieder mitgegeben. Es gilt weiterhin noch die Aufgabe, die ich in den letzten Folgen euch gegeben habe. Wenn ihr im Urlaub seid, wenn ihr mal kurz bei Spotify reinhört, kann ich meine Weltkarte vervollständigen. Da taucht ja dann jedes Land in dezentem Rosa auf, wenn dort jemand einmal eine Folge aufgerufen hat. Also da würde ich mich freuen, wenn ihr irgendwo seid und da dann eben entsprechend einmal bei Spotify reinhören. Ja, damit kommen wir zu einem ganz aktuellen Geschehen. Normalerweise ist ja der August so der Monat, wo in der NHL im Grunde gar nichts passiert. Und das war bisher, bis jetzt gestern, 13. August, durchaus der Fall. Aber das hat sich geändert, denn es gab nicht ein, sondern sogar zwei Offersheets. So, und da ich auch weiß, dass wir immer wieder neue Hörer haben und auch einige der alten Hörer immer wieder Fragen haben, wenn ich bestimmte Begriffe benutze, möchte ich an dieser Stelle einfach auch nochmal gleich ein paar Vokabeln erklären, sodass wir in das Thema, denke ich, dann auch relativ vernünftig einsteigen können. Also, um zu wissen, was ein Offersheet ist, fange ich mal an. Was ist denn ein Unrestricted Free Agent und was ist ein Restricted Free Agent? Ein Unrestricted Free Agent ist, grob gesagt, ein Spieler, dem es freisteht, einen Vertrag mit jedem Team zu unterschreiben und sein altes Team bekommt dafür keinerlei Gegenwert. Das heißt also, der normalste Fall ist, ein Spieler ist über 27 Jahre alt und sein Vertrag ist ausgelaufen und am 1. Juli um 12 Uhr Eastern Time ist dann eben der Zeitpunkt, wo er mit einem neuen Team seinen Vertrag dann nicht nur aushandeln, sondern den Vertrag dann auch unterschreiben kann. Das heißt, er darf zu einem beliebigen Team wechseln. Es gibt noch ein paar Sonderregeln, auf die will ich aber jetzt in der Folge hier nicht eingehen. Dann gibt es das Thema Restricted Free Agent. Das ist umgekehrt ein Spieler, der eben nicht frei ist und der nicht einfach so den Verein wechseln kann, sondern der erstmal an seinen Verein gebunden ist. So, da gibt es auch wieder verschiedenste Regelungen, aber das ist, denke ich, erstmal zusammengefasst so das Einfachste. Ein Restricted Free Agent, der hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Arbitration Process zu initiieren. Das heißt, es gibt ein Schiedsgericht, was dann unter bestimmten Kriterien Verträge festlegt. Das Ganze gab es in diesem Jahr auch. Ich meine aber, es ist kein einziger dieser Fälle dann vor ein Schiedsgericht gekommen. Das muss man sich so vorstellen. Entweder der Spieler sagt, ich möchte vor dieses Schiedsgericht, oder das Team sagt, wir möchten mit dem Spieler vor Schiedsgericht. Und meistens ist es so, dass man sich vorher einigt, das heißt, Team und Spieler verhandeln dann und sagen, okay, komm, pass auf, ne, wie normaler Vertrag, ich hätte gerne 2 Millionen, wir bieten dir aber nur 1,5, dann einigt man sich idealerweise in der Mitte oder Laufzeit wird angepasst oder ähnliches. So, also, Restricted Free Agent ist an sein Team gebunden. Es gibt aber einen Fall, noch zum Vertrag, genau, ich habe eben erwähnt, wann die Unrestricted Free Agents unterschreiben müssen. Ein Restricted Free Agent hat auch eine Deadline, wann er unterschreiben muss, um in einer NHL-Saison spielen zu müssen. Das heißt, wenn ein Spieler in der Saison 24-25 für sein Team auflaufen soll, muss er bis zum 1. Dezember um 5 Uhr Eastern Time, also 17 Uhr nachmittags Eastern Time, seinen Vertrag unterschrieben haben. Da gab es vor ein paar Jahren mal den Fall mit William Nylander, wo er im Prinzip dann die ersten anderthalb Monate ausgesetzt hat und den Vertrag relativ kurz davor unterschrieben hat und dann erst für die Maple Leafs aufgelaufen ist. Es gibt eine Möglichkeit, dass ein Spieler, der Restricted Free Agent ist, sein Team wechselt. Und zwar, wenn ein anderes Team ein sogenanntes Offersheet ausfüllt und einem Spieler einen Vertrag vorlegt. Auch da gibt es ein paar Rahmenbedingungen. Der Spieler muss unter 27 sein, hatte ich schon erwähnt. Ansonsten wäre er bei auslaufendem Vertrag sowieso ein Unrestricted Free Agent. Er muss vorher einen NHL-Vertrag gehabt haben, also nicht nur einfach so, sondern muss einen Vertrag gehabt haben. Er muss 80 Spiele gespielt haben als Stürmer oder Verteidiger oder 28 Spiele als Torhüter, wobei da, glaube ich, 30 Minuten die Grenze sind, die dann für ein Spiel gelten. Das heißt, da er muss mindestens 30 Minuten im Tor gestanden haben, damit das Spiel dann auch zählt. Er darf natürlich keinen Vertrag für die neue Saison haben. Also wenn er jetzt schon einen Vertrag unterschrieben hat bei seinem alten Team, dann kann nicht irgendein anderes Team noch sagen, hier, pass mal auf, ne, nehmen wir mal an, der hat für 2 Millionen unterschrieben, das neue Team sagt dann aber, hier, komm, du hast einen Vertrag über 3 Millionen, dann kann er nicht sagen, ah ja, cool, unterschreibe ich. Das funktioniert nicht. Wenn er schon einen Vertrag beim alten Team unterschrieben hat, dann kann er keinen Offersheet mehr bekommen. Und es muss vorher so eine sogenannte Qualifying Offer vom alten Team ausgegeben worden sein. Das heißt, da gibt es Minimumgrenzen für die Teams, wenn jetzt ein Vertrag ausläuft von jemandem, der eben Restricted Free Agent wird, dann müssen die, ich sag jetzt mal, bei einem Spieler ist diese Summe 1 Million, dann müssen sie ihm sagen, okay, wir bieten dir jetzt einen Jahresvertrag für 1 Million als Beispiel und dann ist das erstmal eine Qualifying Offer. Das heißt nicht, dass der Spieler das annehmen muss, aber dadurch hat das Team quasi weiterhin sich sozusagen auch die Rechte an dem Spieler gesichert.
Es gibt ganz, ganz viele kleine Details, kleine Sonderregelungen dabei. Das war jetzt eben nur grob. Also Restricted Free Agent gehört normalerweise einem Team. Und wir gehen jetzt konkret rein in den Fall. Es gibt zwei Spieler, die gehören zu den Edmonton Oilers. Und diese beiden Spieler haben von den St. Louis Blues ein Offersheet bekommen. Das ist zum einen Philipp Broberg, Verteidiger, 23 Jahre alt. Der hat einen Offersheet bekommen von den St. Louis Blues für einen Zweijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 4.580.917 Dollar. Ich lese jetzt auch tatsächlich die gesamte Summe vor, weil das entscheidend ist für das, was gleich noch kommt. Also Broberg hat einen Zweijahresvertrag bekommen für die Summe und der zweite Free Agent, das ist Dylan Holloway. Der ist 22 und der hat auch einen Zweijahresvertrag unterschrieben mit den St. Louis Blues. Und der würde bekommen von den St. Louis Blues ein Jahresgehalt von 2.290.457 Dollar. So, warum lese ich das jetzt genau bis auf den letzten Dollar vor? Weil es Grenzen gibt, die festlegen, was für eine Kompensation ein Team bekommt. Ich habe eben erwähnt, ein Unrestricted Free Agent, wenn der einen neuen Vertrag unterschreibt bei einem anderen Team, dann bekommt das alte Team nichts. Bei einem Restricted Free Agent bekommt das alte Team etwas, nämlich wenn der Spieler ein Offersheet unterschreibt und das alte Team, in dem Fall die Edmonton Oilers, entscheiden sich jetzt, sie wollen weder für Broberg diesen Vertrag matchen, also gleichziehen, oder für Holloway. Dafür haben sie übrigens 7 Tage Zeit. Also das heißt, gestern, 13.8., ging die Uhr los, die Stoppuhr, der Countdown. 7 Tage ab dem 13.8. haben jetzt die Edmonton Oilers Zeit, diesen Vertrag dort eben dann auch gleichzuziehen. Also im Prinzip dann zu sagen, ja, okay, wir zahlen Broberg und oder Holloway eben das, was die St. Louis Blues ihnen zahlen würden. Machen sie das nicht, die Edmonton Oilers, dann bekommen sie etwas, denn, wie gesagt, es sind Restricted Free Agents. Und das, was sie bekommen, das ist abhängig davon, wie hoch das Gehalt in dem Offersheet ist. So, und in dem Fall ist es so, dass die St. Louis Blues das Gehalt so gewählt haben, dass im Fall von Philipp Broberg die Edmonton Oilers einen Zweitrunden-Pick bekommen würden und im Fall von Dylan Holloway einen Drittrunden-Pick. Wären die beiden Verträge auch nur jeweils einen Dollar höher, dann würden sich die Picks erhöhen. Das heißt zum Beispiel, im Fall von Philipp Broberg würde aus einem Zweitrunden-Pick plötzlich ein Erstrunden-Pick und ein Drittrunden-Pick werden. Und das Maximum, was ein Team bekommen kann für einen Spieler, einen Restricted Free Agent, der per Offersheet zu einem anderen Team wechselt, das wären 4 Erstrunden-Picks. Also nehmen wir jetzt mal an, in dem Beispiel, Philipp Broberg hätte einen Vertrag unterschrieben, der mehr als 11.452.294 Dollar pro Jahr wert wäre im Average Annual Value, also im durchschnittlichen Jahresgehalt, wenn er eben mehr Geld verdient. Die Summe oder mehr Geld verdienen würde bei den St. Louis Blues dann in dem Fall, dann hätten die Edmonton Oilers 4 Erstrunden-Picks bekommen von den St. Louis Blues. Also nochmal, St. Louis hat Broberg und Holloway 2 Verträge vorgelegt, die haben die Verträge unterschrieben. Die Verträge sind beide über 2 Jahre, einmal sind es ungefähr 4,6 Millionen, beim anderen Mal sind es ungefähr 2,3 Millionen, genaue Summe habt ihr vorhin gehört. Und die Edmonton Oilers haben jetzt 7 Tage Zeit zu sagen, okay, wir matchen das, ja, wir nehmen auch den Vertrag. Sie können nichts mehr neu verhandeln. Es gibt jetzt nicht mehr die Möglichkeit von den Edmonton Oilers zum Beispiel zu sagen, also pass auf, Philipp Broberg, wir würden dir 3,5 Millionen zahlen, dafür kriegst du aber einen 4-Jahres-Vertrag. Oder bei Holloway, ne, wir zahlen dir einen 5-Jahres-Vertrag, da kriegst du aber nur 1,5 Millionen. Das geht nicht mehr. Sie müssen matchen, das heißt, sie zahlen dann exakt das, was die St. Louis Blues vorher mit den beiden Spielern ausgehandelt haben. Machen sie das nicht innerhalb dieser 7 Tage, dann ist es so, dass Draftpicks von St. Louis zu den Edmonton Oilers gehen. Ja, erstmal grundsätzlich mega interessant, ganz, ganz tolle Geschichte. Diese Offersheets sind etwas, was in der NHL normalerweise vermieden wird von den General Managern. Da gibt es irgendwie, ich sag jetzt mal, so eine Art Gentleman's Agreement, dass es ganz selten, extrem selten Offersheets gibt. Die letzte Geschichte, die war sehr, sehr prominent, das waren zwei Offersheets. Einmal 2019, da haben die Montreal Canadiens ein Offersheet Sebastian Aho vorgelegt, der hat das unterschrieben. Und da war es so, sie wollten im Prinzip die Carolina Hurricanes zwingen oder haben gedacht, die könnten sich das nicht leisten. Das war sehr mit Bonuszahlungen verbunden. Es wäre sehr viel oder war sehr viel Geld im ersten Jahr. Und da haben sie gedacht, okay, das könnte sich Carolina nicht leisten. Und wir legen dieses Angebot vor. Tatsächlich war es so, Carolina hat dieses Angebot dann auch unterschrieben, hat gleichgezogen. Und die haben sich das aber sowas von fett ins Notizbuch geschrieben. Und zwei Jahre später war es dann so, dass Jasperi Kotkaniemi einen Offersheet von den Carolina Hurricanes bekommen hat. Der war damals bei den Montreal Canadiens. Und dieses Offersheet, das war dann auch so, dass die Canadiens da nicht gleichziehen konnten und wollten. Und das war tatsächlich auch von der Dollarsumme her noch quasi so, dass die Rückennummer, glaube ich, von Sebastian Aho in dieser Dollarsumme noch auftauchte. Also im Prinzip ein dicker, fetter Mittelfinger von den Carolina Hurricanes für die Montreal Canadiens mit diesem Offersheet damals. Und Kotkaniemi ist dann eben auch nach Carolina gewechselt. So, aber ihr habt schon gehört, 2021, vorher 2019, also extrem, aber wirklich extrem selten, dass Offersheets in der NHL passieren. Tatsächlich, seit es den Salary Cap gibt, war ja in der Saison 2005, 2006 das erste Mal der Fall. Seitdem gab es, ich zähle jetzt mal nach, 2, 4, 6, 8, 10 Fälle, wo Offersheets vorgelegt wurden und nur in 2 Fällen wurden diese Offersheets dann auch, waren diese Offersheets erfolgreich. Das war eben zum einen Kotkaniemi und das war zum anderen Dustin Penner 2007. Der ist von den Anaheim Ducks zu den Edmonton Oilers gewechselt. Also die Oilers da eben entsprechend dann damals aktiv gewesen. Selber in diesem Jahr sind sie eben das Team, was dann reagieren muss. Ich finde das genial. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Idee. Vollkommen unabhängig jetzt von den Teams. Also nicht, dass jetzt wieder, ich weiß, es hören viele Oilers-Fans zu, nicht, dass die Oilers-Fans jetzt sagen, hey, der will, dass unsere Spieler weggehen. Nein, überhaupt nicht. Ganz ehrlich, mir ist vollkommen egal, dass das jetzt die Edmonton Oilers sind. Mir ist auch vollkommen egal, dass das die St. Louis Blues sind und auch die Spieler. Aber ich finde es gut, dass diese Mittel mal angewendet werden, dass mal ein bisschen was los ist, dass eben nicht 2 Monate Offseason sind, wo gar nichts passiert. Warum denn nicht mal so etwas machen? Und wir kommen jetzt dazu, warum machen das die Teams? Also was sind die Gründe einmal für St. Louis? Was ist vielleicht auch der Grund, warum sie es jetzt gemacht haben? Warum sie es mit Edmonton machen? Und was ist dann das, was Edmonton an der Stelle machen kann oder eben auch nicht machen kann oder machen sollte? Also die St. Louis Blues sind ein Team, das ist im Umbau. Und die haben einiges gemacht. Sie sind eine Mannschaft, die so ein bisschen im Niemandsland ist, 2018 Stanley Cup gewonnen, seitdem er auf dem absteigenden Ast nochmal Playoffs erreicht. Ja, aber so richtig erfolgreich sind sie nicht. Und dementsprechend versucht da Doug Armstrong so ein bisschen auch das Team umzubauen. Und sie haben ein bisschen was gemacht. Sie haben Alexandre Texier geholt von den Columbus Blue Jackets. Sie haben Matthew Joseph geholt von den Ottawa Senators. Also sie haben dafür Kevin Hayes auch abgegeben zu den Pittsburgh Penguins. Sie haben sich den Veteran Ryan Suter geholt, vorher bei Dallas, und Pierre-Oliver Joseph, den Bruder, und haben Kasperi Kapanen verlängert, meine ich. So, und die haben jetzt eine Möglichkeit gesucht, wie sie sich vielleicht auch junge, gute, vielleicht nicht ganz Top- oder Zweitreihenmaterialspieler holen können. Und Broberg mit 23, Dylan Holloway mit 22 sind ja jetzt keine schlechten Spieler. So, wenn man jetzt rein auf die regulären Saisonstatistiken gucken würde, Broberg hat nur 12 Spiele gemacht. Der hatte eine Eiszeit von 11 Minuten 37. Naja, ist nicht so beeindruckend. Aber er hat in den Playoffs dann seit Spiel 4 vom Western Conference Final gespielt, insgesamt 10 Spiele. Und da hat er 2 Tore gemacht, 1 Assist. Gut, die Tore sind nicht unbedingt seine Hauptaufgabe, aber er hatte 16 Minuten Eiszeit im Schnitt. Also im Stanley Cup-Finale, in den wichtigsten Spielen überhaupt, hat er richtig viel Eiszeit bekommen. Er hat sich das Vertrauen erarbeitet vom Coaching-Staff von Chris Knobloch. Und von daher, ja, warum denn nicht? Jemand, der so eine Erfahrung hat, trotzdem erst 23 ist, guter Spieler, der hat vielleicht auch selber dann gesehen, hey, in Edmonton bekomme ich in der regulären Saison nicht unbedingt die Spielzeit, war ja dann auch ein bisschen, glaube ich, sage ich mal, nicht so amüsiert, dass er dann nochmal nach Bakersfield, meine ich, dann geschickt wurde. Also ja, Brobeck vielleicht dann insgesamt unzufrieden gewesen, trotz der Spielzeit dann am Ende der Playoffs. Und er hat gesagt, ich unterschreibe da jetzt. Aus Sicht von St. Louis finde ich das sinnvoll. Junger Verteidiger, jemand, der dann auch zum Beispiel von einem Ryan Suter gut lernen kann. Warum nicht? Sie haben nichts zu verlieren. Dylan Holloway, auch eben 22. Da muss man sagen, der hat auch nicht so viele Spiele gemacht in der regulären Saison. 38, da hat er 6 Tore gehabt, 3 Vorlagen. Aber in den Playoffs alle Spiele gemacht. 5 Tore, 2 Vorlagen. Da sieht man schon, auch da richtiger Sprung. Dann eben, als es wichtig war, hat er getroffen. Natürlich muss man auch dazu sagen, er hat dann zweite Reihe zum Beispiel gespielt, ist natürlich mit Leon Dreiseitel dann sehr, sehr komfortabel, dass du da eben als Stürmer dann neben so einem Superstar auflaufen kannst. Trotzdem, du musst auch erstmal deine Tore machen. Und dementsprechend denke ich, auch er hat gezeigt, dass er vielleicht reif ist für mehr. Die Spielzeit wird er oder würde er in St. Louis dann auch bekommen. Also finde ich aus Sicht von St. Louis sinnvoll, finde ich aus Sicht von St. Louis ebenso, dass sie sich da theoretisch dann 2 Spieler holen würden, die gut reinpassen. Man muss auch dazu sagen, wenn man sich einfach mal anguckt, wann die Spieler gepickt wurden, auch dieser Gegenwert, den sie jetzt abgeben würden, dann eben einen Zweitrunden-Pick und einen Drittrunden-Pick, das wäre auch okay, denn Broberg wurde an Position 8 in der ersten Runde 2019 von den Oilers verpflichtet und 2020 an Position 14 Holloway. Also sie würden sich, die St. Louis Blues, mit einem zweiten und einem Drittrunden-Pick 2 Erstrunden-Picks holen und die sind quasi jetzt schon entwickelt und NHL-reif und könnten direkt weiter spielen. Das haben sie ja jetzt schon gemacht bei den Edmonton Oilers. Also finde ich, aus Sicht von St. Louis macht das absolut Sinn. Man kann natürlich darüber diskutieren, dass das Gehalt für Philipp Broberg wahrscheinlich um 2 Millionen zu viel ist. Aber die St. Louis Blues haben das Geld im Moment unterm Salary Cap. Sie brauchen Spieler, sie brauchen auch junge Spieler. Und wenn du jetzt diesen Vertrag unterschreibst und der entwickelt sich und du kannst ihn dann, wenn er immer noch Restricted Free Agent ist, in 2 Jahren vielleicht wieder unter Vertrag nehmen und dann einen etwas team-friendly Deal mit ihm abschließen. Also einen Vertrag, wo er vielleicht dann auf ein bisschen Geld verzichtet. Man gibt ihm eine längere Laufzeit oder so. Dann, glaube ich, macht das Sinn. Im Fall von Holloway finde ich die 2,3 Millionen eigentlich gar nicht mal so viel. Da passt das, glaube ich, sogar so vom Leistung und Gehalt dann zusammen. Also von daher denke ich, der Vertrag macht insoweit auch Sinn. Was man dazu sagen muss, Spieler, die einen Offersheet unterschreiben, die dürfen danach ein Jahr nicht mehr getauscht werden. Das heißt, die Blues könnten sie nicht tauschen. Und die Edmonton Oilers könnten sie auch nicht tauschen. Das ist zum Beispiel, und jetzt kommen wir zu den Oilers, eines der ersten Probleme, was Edmonton dann hätte. Denn wenn sie die Verträge dann jetzt auch unterschreiben würden, also gleichziehen quasi, dann könnten sie die beiden Spieler nicht tauschen und könnten sich nicht zum Beispiel zur Trade Deadline dann an der einen oder anderen Stelle noch verstärken. So, ja, was ist bei den Oilers los? Die Oilers haben aktuell die Situation, dass sie schon über dem Salary Cap der NHL, über dem Limit liegen. Das liegt in der nächsten Saison bei 88 Millionen, ist ja jetzt deutlich gestiegen zum ersten Mal seit Jahren. Und die Edmonton Oilers liegen da 300, 350.000, je nachdem, wo man guckt, über diesem Salary Cap. Sie haben aktuell 13 Stürmer, 6 Verteidiger, 2 Torhüter unterschrieben. Und sie haben noch 2 Buyouts, wo eben noch Geld gezahlt wird für Spieler, die sie aus dem Vertrag rausgekauft haben. So, das heißt also, sie haben aktuell gar kein Geld, um Spieler zu bezahlen. So, jetzt sagt ihr, na gut, dann ist die Nummer ja klar. Wenn St. Louis die beiden Spieler jetzt unter Vertrag genommen hat, Edmonton kann ja gar nicht gleichziehen. Das stimmt nicht, denn die Teams haben die Möglichkeit, in der Sommerpause 10% über dem Salary Cap zu liegen. Also 88 Millionen, 10% sind 8,8. Das heißt, 96,8 Millionen würden den Teams im Sommer zur Verfügung stehen. Sie müssen natürlich dann zu Saisonbeginn unter dem Salary Cap liegen, aber im Sommer können sie eben mit etwas mehr Geld arbeiten, mit etwas mehr Salary Cap spielen. Dementsprechend könnte Edmonton jetzt erstmal einfach sagen, okay, komm, wir ziehen gleich. Das sind ja dann, wenn ich das jetzt ein bisschen grob zusammenrechne, sind wir bei 6,8 Millionen. Das heißt, die Edmonton Oilers hätten dann, was haben wir jetzt, 88, wären irgendwo bei, was sind denn das dann, 95 Millionen grob, was den Salary Cap betrifft. Sie müssten eben zusehen, dass sie dann die 7, irgendwas Millionen bis zum Saisonbeginn wieder loswerden. So, hört sich jetzt erstmal einfach an, aber die Edmonton Oilers waren ja selber schon aktiv. Also Jeff Jackson war da ja noch derjenige, der General Manager war. Mittlerweile ist das ja Bowman. Wie gesagt, gibt eine Folge zu den General Managern, da werde ich da meine Meinung auch noch kundtun, was die Verpflichtung betrifft. Aber Jeff Jackson hat eigentlich die Free Agents gemanagt, dann rund um den 1. Juli. Und da haben sie Victor Arvidsson, Jeff Skinner, Connor Brown, Corey Perry, neuen Vertrag, Matthias Janmark, Adam Henrique, Josh Brown, Troy Stetcher. Also sehr, sehr viele von den Alten verlängert oder einen neuen Vertrag gegeben und auch ein paar sehr gute, passende Free Agents dazugeholt. Ich habe sie ja mit bei den Gewinnern auch eingeordnet in den Free Agency-Folgen. Aber das hatte natürlich zur Folge, dass sie jetzt eben wenig Geld haben. So, und ich glaube, der Plan in Edmonton war zu sagen, okay, wir versuchen mit Broberg und mit Holloway kleinere Deals auszuhandeln, vielleicht auch zwei Jahresverträge, weil wir es jetzt gesehen haben, wo sie ein bisschen weniger Geld bezahlen, wo sie ihnen sagen, pass mal auf, Salary Cap steigt, wir haben ein paar Spieler, wo die Verträge dann auslaufen in zwei Jahren. Wir können euch jetzt im Moment nicht mehr zahlen, wir würden euch aber gerne weiter behalten und dementsprechend in zwei Jahren, dann könntet ihr ein bisschen mehr bekommen. So, das war, glaube ich, die Idee. Wie hätten sie das gemacht? Weil wenn man jetzt sagt, sie sind ja sowieso über dem Salary Cap, sie hätten zum Beispiel Cody Ceci oder Brad Kulak tauschen können. Das sind so die beiden, die am häufigsten genannt werden. Das hat zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, viele der anderen Spieler bei den Oilers dürfen gar nicht getauscht werden, ohne dass sie zustimmen. Die haben nämlich dann dort eine Trade Protection, also ein No-Trade-Clause oder was auch, No-Move-Clause oder was auch immer. Und die anderen, wie zum Beispiel einen Stuart Skinner oder einen Evan Bouchard oder einen Matthias Ekholm, die würden sie, glaube ich, nicht freiwillig tauschen wollen. So, das heißt also, meistens sind Cody Ceci und Brad Kulak die beiden, die dort genannt werden. So, Ceci verdient 3,25 Millionen, Kulak verdient 2,75 Millionen, sind also dann glatte 6 Millionen, so wenn wir jetzt das zusammengerechnet haben, waren wir bei 6,8 Millionen. Das heißt, selbst wenn die Edmonton Oilers sagen, sie können diese beiden Spieler tauschen, müssen sie irgendwo loswerden auch, müssen sie noch Draftpicks abgeben, was auch immer, haben sie nicht genug Geld, um unter 88 Millionen zu liegen. Das heißt also, sie hätten dann zwar Broberg und Holloway, aber sie hätten trotzdem noch das Problem, dass sie irgendwo noch andere Spieler ja dann entlassen müssen, runterschicken müssen in die Minor Leagues, also Waiver Draft, dort entsprechend initialisieren und so weiter. Das heißt, es ist ein richtiges Problem, was die Edmonton Oilers jetzt haben. Es gibt noch so eine kleine Möglichkeit, dass sie das Problem aufschieben könnten, zum Teil. Da gibt es ja die Personalie Evander Kane. Da war es jetzt so, dass Bob Stauffer, der ist bei Oilers Hockey Now derjenige, der dort die Homepage, glaube ich, mit als Hauptreporter betreibt, und der hat berichtet, dass Kane sich wahrscheinlich einer Operation unterziehen muss und dass er den Saisonstart verpassen wird. Das heißt, der ist dann auf Long-Term Injury Reserve. Was heißt das? Das heißt, dass sein Gehalt nicht mehr zum Salary Cap Space oder zum Salary Cap Gehalt dazu gerechnet wird. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, aktuell waren wir ja bei 88,3, Evander Kane verdient 5,1 grob, also müsste man die abziehen von den 88,3 und wäre dann irgendwo bei 83,2 Millionen, die Edmonton Oilers dann hätten. Das würde umgekehrt heißen, sie hätten dann 4,7 Millionen schon mal an Platz unter dem Salary Cap. Das heißt, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen würden, okay, Philipp Broberg wollen wir behalten, dann würde das passen. Aber auch nur so lange, wie Evander Kane auf Long-Term Injury Reserve steht. Sobald er wieder da ist und sie ihn aktivieren müssen, haben sie ein Problem. Das heißt, sie hätten das Problem erstmal nur zeitlich nach hinten verlagert, was aber durchaus ein Szenario ist, was sie dann eben dort machen können. Andere Möglichkeit wäre eben dann zusätzlich noch einen von Ceci oder Kulak dazu tauschen. Dann könnten sie eben beide Offersheets matchen und würden beide Spieler behalten. So, also insgesamt für mich ganz, ganz interessante Konstellation. Richtig gut Druck ausgeübt von den St. Louis Blues auf die Edmonton Oilers. Die stehen jetzt vor der Herausforderung, eben jetzt nur noch knapp 6 Tage zu haben. Und dann müssen sie sich entscheiden. Und wenn ich jetzt so mein Bauchgefühl nehmen würde, dann würde ich fast sagen, dass sie Philipp Broberg gehen lassen, weil, also ich finde das Gehalt zu hoch mit eben dann entsprechend knapp 4,6 Millionen. Das ist er meiner Meinung nach aktuell nicht wert. Natürlich ist da Potenzial da, aber ich weiß halt nicht, ob die Oilers die 4,6 Millionen für einen Spieler ausgeben wollen, der im letzten Jahr im Prinzip der siebte Verteidiger war. Also das finde ich dann schon relativ viel Geld. Bei Holloway finde ich die 2,3 Millionen eigentlich passend. Aber auch da muss man natürlich anfügen, dadurch, dass sie viele andere Spieler haben, eben dann auch einen Jeff Skinner, einen Arvidsson, würde Holloway wieder runterrücken. Das heißt, er wäre jetzt nicht jemand, dem man 2,3 Millionen für die zweite Reihe bezahlt, sondern er wäre jemand, dem man 2,3 Millionen wahrscheinlich für die dritte und oder vierte Reihe bezahlen würde. Dementsprechend ist auch da ja viel, viel Grübelei angesagt, glaube ich, auf Seiten der Oilers, die vielleicht auch so ein bisschen jetzt aus ihrer Sommerpause rausgerissen werden. Natürlich muss man auch einen Punkt sagen, der vielleicht auch strategisch dann, also zum einen strategisch war es super gut, dass St. Louis ein Team genommen hat, wo sie zwei Spieler hatten, denen sie einen Offersheet geben konnten. Und man muss natürlich auch dazu sagen, die Personalien Leon Dreiseitel und Connor McDavid hängen natürlich immer über den Edmonton Oilers. Das heißt, bei Dreiseitel ist es jetzt so, es kann ein neuer Vertrag ausgehandelt werden. Der gilt zwar erst ab nächsten Sommer, aber das muss natürlich im Hinterkopf behalten werden. Wenn ich jetzt mir 4,5 Millionen, 4,6 Millionen ans Bein binde für einen Verteidiger im dritten Paar, ist das vielleicht nicht so günstig für den Vertrag im nächsten Jahr. So, das ist ein Punkt. In zwei Jahren kommt Connor McDavid dann eben mit seinem neuen Vertrag, wobei man da sagen muss, da würden ja die beiden Verträge dann auch auslaufen und insgesamt auch noch zu sagen, der Salary Cap wird, wenn nichts Schlimmeres wieder passiert, in den nächsten Jahren steigen. Das heißt also, da kann man schon damit rechnen, dass dann eben Verträge auch etwas besser sind, was dann das Verhältnis auch zum Salary Cap betrifft. Ja, wie gesagt, sehr, sehr interessante Situation. Ich habe mich darauf gefreut, ich habe mich drüber gefreut, weil eben das so selten vorkommt in der Liga. Seit 2005, 2006 gab es diesen Fall noch nie, dass ein Team zwei Spielern von einem anderen Team gleichzeitig Offersheets gegeben hat. Ich glaube, es gab auch noch nie, dass irgendwie dann hintereinander Offersheets bei zwei Spielern von einem Team dort unterschrieben wurden. Also sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessante Strategie des St. Louis Blues, ob sie aufgehen wird. Aber ich fand das auf jeden Fall eine positive Nachricht, einfach weil auch mal wieder ein bisschen was los war und einfach was Besonderes los war. Und ja, so ein bisschen die Sommerpause jetzt vielleicht nicht, will ich sagen, beendet hat, aber mal aufgelockert hat und für ein bisschen Unruhe auch bei den Kollegen in Nordamerika gesorgt hat, die natürlich auch teilweise dann jetzt immer noch im Urlaub sind. Ja, damit war das so ein kleiner Überblick und eine kleine Erklärung, was da passiert ist mit den beiden Offersheets der St. Louis Blues für Philipp Broberg und Dylan Holloway von den Edmonton Oilers. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Gerne, gerne Feedback at lars-mar, info@sportpassion.de. Ihr wisst, wo ihr mich erreichen könnt oder auch bei Instagram, Sportpassion. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ihr mir da dann Nachrichten, Fragen schickt und da eben entsprechend eure Einschätzungen und Meinung auch zu dem Thema abgibt. Jo, und ansonsten, eure Aufgaben habe ich euch am Anfang der Sendung gegeben, die bestehen weiterhin. Ansonsten natürlich wie immer, wenn ihr den Podcast mögt, abonniert ihn. Wenn er euch gefällt, bewertet ihn sehr, sehr gerne, auch bei iTunes. Sagt es weiter. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, den Podcast finanziell unterstützen. Schaut einfach in die Shownotes. Da gibt es zwei Möglichkeiten für Einmalzahlung oder eben dann auch für ein Abo. Und ich denke, für eine erste Folge nach der Sommerpause war das jetzt dann doch schon wieder relativ lang mit knapp über einer halben Stunde. Dementsprechend sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.